Berufsinsights, der Podcast. Zwei Wochen Praktikum oder einfach diesen Podcast hören. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Berufsinsights. Heute geht es um den Beruf Geowissenschaftler, Geowissenschaftlerin und mein Gast ist Moritz. Schön, dass du da bist, Moritz.
Hallo.
Ja, ich weiß ganz wenig von dem, was uns heute erwartet. Ich bin total gespannt und übergebe dir daher einfach das Wort und sage, wenn ich Geowissenschaftlerin wäre, wenn meine Zuhörer Geowissenschaftler wären, wie sähe das Leben aus? Was bedeutet das?
Ja, das ist schon mal die schwierigste Frage gleich zum Anfang eigentlich, weil man kann eigentlich sagen, dass das Leben sieht völlig unterschiedlich aus, je nachdem, was genau man macht. Wahrscheinlich sieht es so unterschiedlich aus, wie unsere Erde unterschiedlich ist. Da ist Geowissenschaften ja einfach der Beruf ist, der sich mit der Erde beschäftigt. Und tatsächlich geht es eigentlich auch nochmal viel weiter. Es gibt auch Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler, die sich mit dem Sonnensystem beschäftigen und so weiter. Also wenn man anfängt, Geowissenschaften zu studieren, da steht einem ziemlich viel offen. Vom wirklich ziemlich normalen 9-to-5-Bürojob bis zu dem Weltall. Einer der deutschen Astronauten, Alexander Gerst, ist Geowissenschaftler. Und der war nun schon mal Kommandant auf der ISS. Gut, der war wirklich ein Ausnahme-Geowissenschaftler, also echt super Talent, total toller Typ, so. Aber er ist Geowissenschaftler. Und von den wenigen Menschen, die auf dem Mond waren, war auch ein Geowissenschaftler dabei. Insofern, ein sehr, sehr, sehr vielseitiger Job, kann man sagen. Gut, aber wir wollten ja eigentlich über das bisschen Normalere reden, denke ich, und jetzt nicht über die Leute, die ins All fliegen. Generell würde ich sagen, man kann sich darauf einstellen, oder wer viel in die Natur möchte, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben, denn oft hat die klassische Geologie schon damit zu tun, dass man unterwegs ist, im Feld ist, wie wir das nennen. Das heißt,
okay, in der Realität sozusagen.
Ja, in der Realität, genau. Also wir suchen irgendwo Aufschlüsse, so nennt man das. Also Gegenden, wo das Gestein an der Oberfläche zu sehen ist. Also wenn man jetzt hier irgendwo auf einem Acker rumläuft, da wird man nicht glücklich. Aber wenn man jetzt wirklich so in einem Gebirge ist, da ist es natürlich sehr spannend. Und da ist so, die ganz klassische Geologie ist, ich schaue mir diese Steine an, versuche zu verstehen, wie diese Gesteine entstanden sind. Und dann versuche ich herauszufinden, wo ich Rohstoffe finde. Daher kommt die Geologie. Also das ist ganz klassisch. Die Geologie kommt aus der Rohstoffsuche.
Weil Geologie Lehre der Erde, ne?
Genau. Also ursprünglich versucht man natürlich, hat man irgendwo Silber, Gold, andere Metalle gefunden, Kohle gefunden und hat dann versucht zu verstehen, wo finde ich denn mehr davon? Und warum finde ich es gerade da? Und das ist das ganz Ursprüngliche, was heutzutage natürlich auch zu Recht sehr kritisiert wird. Und viele Leute verbinden mit Geologie Kohle, Öl, Gas, Ausbeutung der Natur. Ja. Dass jetzt heute auch Geologie auf vielerlei anderen Ebenen und anderen Arten es noch Geologie gibt, ist sehr schön und sehr vielseitig. Aber es gibt nach wie vor die klassische Rohstoff-Geowissenschaften. Ja. Und das ist auch etwas, was ich mittlerweile auch ein bisschen anders betrachte, weil ich zum Beispiel sage, ich glaube zum Beispiel, wenn die Geowissenschaften einen Beitrag dazu leisten können, dass wir in Europa zum Beispiel seltene Erden oder Lithium abbauen können, wo wir sicherstellen können, dass Umweltstandards eingehalten werden, dass keine Kinderarbeit es gibt, dass die Arbeitskräfte ordentlich entlohnt werden und so weiter, dann ist das ja eigentlich schon auch was ganz Schönes, weil diese Materialien brauchen wir einfach.
Ja.
Und also da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Und gleichzeitig hat Geowissenschaften eben auch ganz, ganz viele andere Implikationen. Also das kann davon, dass man versucht, das Erdmagnetfeld zu verstehen. Ja, also wie ist das Erdmagnetfeld, wann kehrt sich's um, wie wandert der Nordpol, der magnetische Nordpol und so weiter. Oder auch Seismologie, was die klassische Lehre von Erdbeben ist, wo es dann auch darum geht, wie können wir, ja, vorhersagen darf man nicht sagen, aber wie können wir erkennen, wann möglicherweise ein Erdbeben passiert, oder wie können wir sozusagen Indikatoren sehen, ja, Wahrscheinlichkeiten, ja, wie groß ein bestimmtes Beben ist, wie können wir dann bestimmte Gegenden sagen, ihr müsst die Häuser verstärken oder so, damit die Häuser nicht einstürzen. Das ist auch ein klassisches Gebiet der Geowissenschaften.
Ja, interessant.
Vulkane, Tsunamis, alles so Schlagwörter, wo die Geowissenschaften groß mit reinspielen. Klima ist auch ein ganz großer Bereich. Ja, also gerade sozusagen die Rekonstruktion des Klimas vor längerer Zeit, also vor mehreren Tausenden bis vielleicht auch Millionen Jahren, wird auch mit geowissenschaftlichen Werkzeugen und als Geowissenschaft betrieben. Ja. Also insofern ist das ein sehr breites Feld für die Geowissenschaften an sich, und da jetzt sozusagen, wie das Leben aussieht, wenn man Geowissenschaftlerin oder Geowissenschaftler ist, ist schwierig. Ich glaube aber sozusagen man kann es so ein bisschen aufdröseln. Also das eine ist die Arbeit wirklich, also das Geo, die Geo-Komponente. Und auf der anderen Seite ist die Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler-Komponente. Die Geo-Komponente, das habe ich ja schon ein bisschen ausgeführt. Da gibt es viel Arbeit im Feld, in Steinbrüchen, in Bergwerken oder auch einfach, dass man Seismometer aufstellt, die also Erdbewegungen messen, oder andere Messgeräte aufstellt. Muss aber nicht sein. Ich zum Beispiel bin nur im Büro. Ich sitze wirklich nur im Büro am Computer. Das ist sozusagen der eine Punkt der Geowissenschaften, die sehr vielseitig ist. Da kommt auch Laborarbeit und so weiter. Was man sich vorstellen kann, kommt alles Mögliche, gibt's da. Die andere Seite ist die wissenschaftliche Seite. Und da kommt zu den ganzen, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, schönen Aufgaben, also Laborarbeit, Feldarbeit, Feldeinsätze, kommt noch andere Sachen dazu, die nicht weniger schön sind, aber vielleicht auch nicht mehr dann so das Ursprüngliche sind. Und das heißt dann zum Beispiel wissenschaftliche Aufsätze schreiben und die Ergebnisse zu publizieren. Also die werden dann eingeschickt an eine Zeitschrift, eine spezielle Zeitschrift, und dann nach einigen Wochen bis eher Monaten bekommt man vernichtende Kritik von 2 bis 3 Kolleginnen und Kollegen zurück und muss erstmal eine Woche lang darüber brüten und sich denken, oh. Und dann ist man soweit und kann auf diese Kritik antworten. Das ist sozusagen einfach die klassische Wissenschaft, wie sie funktioniert. Und dann antwortet man drauf, schreibt den Artikel um, schickt ihn nochmal ein, und dann wird es irgendwann hoffentlich veröffentlicht. Das gehört dazu. Es gehört aber auch dazu, Vorträge zu halten, sich Gedanken zu machen, wie ich in 10 Minuten die Arbeit von einem Jahr oder noch mehr erkläre, so dass die Leute begeistert sind und es verstehen. Ist auch sehr spannend. Also man muss auch, oder man muss nicht, aber man sollte auch ein bisschen präsentieren können und da Spaß dabei haben im besten Fall. Man muss dann auch, wenn man wirklich das jetzt längerfristig macht, muss man auch Anträge schreiben, um Forschungsgelder zu bekommen, also an die Europäische Union zum Beispiel oder an die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder an andere Bundesministerien, die Forschungsvorhaben finanzieren. Also ich habe sozusagen eine Idee, ich schreibe dann da ein paar Seiten, wie ich mir das vorstelle, und dann sagen die, okay, du bekommst Geld oder auch nicht. Und nicht zuletzt auch Lehre, was auch sehr schön ist. Also das gehört in Wissenschaften auch dazu. Die meisten Leute, die in den Wissenschaften arbeiten, machen zumindest auch ein bisschen Lehre, also unterrichten an der Universität. Ja, wo man dann das Studium auch nochmal aus einem ganz anderen Auge im Nachhinein sieht, wenn man selber dann vorne steht und Dinge erklärt.
Glaube ich.
Ja, also ich glaube insofern, es ist ein sehr, sehr vielseitiger Beruf. Und jeder kann da auch so ein bisschen das eigene Interesse, die eigenen Talente damit reinbringen. Und das macht's sehr, sehr schön. Ja, das ist so das insofern. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, ich könnte mir vorstellen, dass du auch nicht so viel anderes machen würdest als jetzt. Also vielleicht würdest du einen Podcast machen, wo du Kolleginnen und Kollegen interviewst und zu bestimmten fachlichen Themen zum Beispiel. Sowas ist, habe ich jetzt noch nicht von gehört direkt, aber warum nicht? Könnte durchaus sehr spannend sein und sehr wichtig, gerade zur heutigen Zeit. Sehr wichtig.
Ja, weil ich finde es total spannend, was du gerade sagst. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe einfach noch nie darüber nachgedacht, was steckt hinter dieser Bezeichnung Wissenschaftler, Wissenschaftlerin. Ja. Weiß nicht warum, habe noch nie darüber nachgedacht. Aber dass ihr zum einen, oder ich wäre noch so weit gegangen, dass ihr Dinge erforscht, dass ihr Wissen zu bestimmten Themen in Erfahrung bringt. Aber dass ihr das natürlich nicht zum Selbstzweck macht, um es dann selber zu wissen und euch drüber zu freuen, da, so weit habe ich schon nicht gedacht. Und dieses Publizieren, das Aufschreiben, dass man das irgendwo auch an den Mann bringen muss und es angenommen oder eben erstmal kritisiert wird, noch nie drüber nachgedacht, dass man das Menschen erklären können muss. Und genau, ich kann mir gut vorstellen, dass es dann daraus auch sich Podcasts oder was weiß ich, Kooperationen mit dem Fernsehen vielleicht ergeben, um einfach auch die Forschung, die Ergebnisse, einfach an den Mann, an die Frau zu bringen. Ja. Ne?
Also das ist tatsächlich die, ich glaube, die Berufsbezeichnung Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ist sehr oft, also gerade durch Filme und Bücher, missverstanden als irgendwelche verrückten Leute mit zerzausten Haaren, die in ihrem Kämmerchen oder Labor sitzen und irgendwann mit grandiosen Ideen rauskommen, die dann die Welt retten oder zerstören, wahlweise. Das ist im Endeffekt, ist es sehr viel Teamarbeit auch an vielen Stellen. Und es ist auch nicht so, wie sage ich das, so extrem elitäres oder die Leute sind nicht alle super intelligent, also also ich würde mich selber auch definitiv nicht als super intelligent bezeichnen. Ich habe Spaß an der Arbeit, ich habe auch Spaß damit, dass ich oder Spaß daran, dass ich weiß, dass mein Gehalt nach Tarifvertrag kommt und ich aber, das ist vielleicht nicht so viel, wie ich in der Wirtschaft bekommen könnte, aber dafür muss ich auch nicht verhandeln, was ich nicht mag. Und insofern ist das sozusagen für mich ein schöner Beruf und ich bin nicht ich habe nicht die besten Abschlussarbeiten geschrieben, definitiv nicht. Ich habe jetzt auch keine schlechten geschrieben, muss man jetzt auch dazu sagen. Ne? Also das ist schon, da gehört schon ein bisschen, muss man schon auch das können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich ein totaler Überflieger bin, sondern ich habe Spaß dran. Ich bin ein bisschen fleißig, setz mich da dran, bin neugierig und gebe auch nicht so schnell dann auf. Das sind eher so die Sachen, die man dann braucht, um da sozusagen dann ein bisschen erfolgreich zu sein oder in diesen Beruf auch machen zu wollen. Also viel hat auch mit dem Wollen zu tun. Ja, und insofern ist glaube ich, Wissenschaften sind oft sehr missverstanden als irgendwas sehr, sehr Elitäres, Abgehobenes. Und im Endeffekt ist es ist ein spezieller Job auf jeden Fall. Also es ist schon anders und das macht so toll. Das macht so begeisternd. Und deswegen mache ich das so unglaublich gerne, weil ich eben jeden Tag auch irgendwo ein Stück weit entscheiden kann, was möchte ich denn heute machen.
Und wo will ich mich vertiefen oder wo sehe ich was, wo ich weiter nachforschen will. Ne?
Ja.
Aber ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst, weil auch das habe ich erst viel später begriffen. Man denkt ja tatsächlich per se, wenn jemand an die Universität geht, wenn jemand studiert, sich was weiß ich, einen Doktortitel holt, Wissenschaftler ist, das klingt einfach, wie du sagst, elitär. Und im ersten Moment ist man vielleicht auch geneigt zu sagen, die verdienen auch das dicke Geld. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Und das, was du eben gesagt hast, auch ein wichtiger Punkt mit dem Fördermittel beantragen. Ja. Das gibt's nämlich ja gar nicht mal in so vielen Jobs, sondern in vielen Jobs hast du dein Gehalt und auch oftmals deinen unbefristeten Vertrag. Aber ich glaube, in der Wissenschaft muss man immer wieder gucken, irgendwo muss das Geld herkommen für meine Forschung. Ich muss immer wieder argumentieren, warum will ich das erforschen? Warum erforsche ich das so? Warum erforsche ich das?
Ja, genau. Ne? Also das ist tatsächlich auch ein großes Problem in der Wissenschaft, dass es eben am Anfang man nur befristete Verträge hat. Mhm. Also ich habe auch keinen unbefristeten Vertrag. Ich bin jetzt noch anderthalb Jahre ungefähr, habe ich gerade Geld und ja, danach wird sich schon was auftun, davon gehe ich aus, aber ich bin auch gerade sehr am Anträge schreiben, um eben danach weiter noch Geld zu haben, sowohl für mich, als auch um eben andere Leute dann mit zu finanzieren.
Ja.
Und das heißt nicht, dass ich dann sage, okay, jetzt zweige ich mir mal hier ein bisschen Geld ab, sondern nee, ich werde schön nach meinem Tarifvertrag weiterhin bezahlt. Und auch wenn man dann irgendwo liest, irgendwelche Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler haben jetzt ein Projekt für 5 Millionen Euro eingeworben, die selber sehen davon nur ihr Gehalt, was sie ansonsten auch bekommen. Ja. Das Geld, das heißt, und das ist etwas, was viel mehr wert ist, ich kann mir Leute einstellen. Ich kann sozusagen ein Team zusammenstellen. Ich kann mir vielleicht auch damit sagen, Mensch, ich hätte gerne Leute von dort oder bestimmte Leute, die ich gerne hätte, kann ich sagen, pass auf, ich kann dir hier jetzt 3 Jahre eine Stelle bieten. Und das ist sozusagen, das ist etwas, was in der Wissenschaft auch dann sehr wichtig ist und sehr, sehr spannend ist, dass man eben dann auch weltweit mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten kann und da auch ein Austausch stattfindet. Ja.
Ja, das ist ganz interessant, weil auf der Arbeit, was ich halt so kenne oder was die meisten, die ich auch bisher hatte, kennen, ist, du hast deinen Arbeitgeber oder bist dein Arbeitgeber und hast dein Team. Ja. Aber ihr setzt euch dann vielleicht je nachdem, was ihr erforscht, auch nochmal unterschiedlich zusammen. Oder du kennst dann irgendjemanden, weißt, boah, der kennt sich in dem und dem Bereich total aus. Den will ich jetzt gerne mal in mein Team holen für die nächsten 3 Jahre in dem Projekt oder so.
Ne? Ja, also ich meine, es ist immer so, man muss schon sagen, es ist so ein bisschen auch zum Werdegang, also nach dem Studium, was eigentlich zwingend erforderlich ist, kommt eine Promotion und da sind die Leute sozusagen, werden dann spezialisiert. Und während der Promotion, das sind sozusagen die ersten Gehversuche als selbstständige Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler. Und dann nach der Promotion hat man die sogenannte Postdoc-Phase, also Postdoc nach Promotion, nach Doktortitel. Und in der Zeit, das sind unterschiedlich lange, kann das sein, hat man sozusagen dann Zeit, normalerweise nochmal an eine andere Institution zu gehen, optimalerweise ins Ausland, vielleicht sogar Übersee, um da einfach nochmal neue Impulse zu bekommen. Und dann nach sozusagen einer bestimmten Postdoc-Phase, nach einigen Jahren, vielleicht auch mal 10 Jahren, fängt man dann an und sollte sich dringend eine feste Stelle suchen. Und das heißt dann heutzutage, also in Deutschland vor allem meistens eine Professur, dass man das dann braucht eigentlich, weil das sind die einzigen Stellen, die so richtig unbefristet sind.
Und Professur, Entschuldige, heißt als Professor, Professorin einer Uni.
Genau. Das heißt dann mit, man muss Lehre machen, man hat einen Lehrstuhl, man hat dann aber eben auch Haushaltsmittel, heißt das dann, also Geld, was man einfach hat aufgrund des Lehrstuhls, aufgrund dieser Professur, um Leute einzustellen.
Okay. Ja.
Und das ist sozusagen wäre so der ganz klassische Werdegang. Das ist gerade alles sehr im Umbruch, weil aus den USA vor allem oder aus eigentlich vielen anderen Ländern etwas kommt, dass man sozusagen eine Art befristete Professur hat oder Juniorprofessur. Das ist seit einigen Jahren auch immer wieder sehr in den Medien. Oder in den speziellen Medien vielleicht, dass Juniorprofessuren jetzt etwas ist, was eben neu es gibt. Das heißt im Prinzip, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden recht früh Professor, Professorin, Professor und können dann schon eine Arbeitsgruppe aufbauen, sind aber noch unter Vorbehalt. Und dieser Vorbehalt heißt, man muss eine gewisse Anzahl an Publikationen haben, man muss eine gewisse Menge an Geld eingeworben haben, man muss eine gewisse Menge an erfolgreichen Doktorarbeiten sozusagen betreut haben und. Da kommen so ein paar Sachen noch dazu. Und dann, erst wenn das nach 5 Jahren oder so erreicht ist, wird man verstetigt. Das heißt, die Stelle wird wirklich, man bekommt eine volle Professur und kann dann da bleiben.
Das ist sozusagen, man muss sich so ein bisschen beweisen quasi.
Man muss sich beweisen und nicht gerade familienfreundlich, um es mal so zu sagen.
Okay. Ja, ich ahne es. Ne? Es ist ein neues System und man kann früher ran, aber dafür ist es eine andere Drucklage, als wenn man da das schon hat.
Ja. Also das ist was ganz anderes, dass der ganze Wissenschaftsbetrieb von der Familiensituation her natürlich nicht so toll ist, ja. Aber
ich finde das gut, dass du das sagst. Ich habe das vorhin auch schon gedacht, weil das ist halt dieses Ding, dadurch, dass es immer befristet ist, immer wieder gucken, ob man Mittel rankriegt. Und ich sag mal, das ist, da wird es ja auch fast ein bisschen politisch, ne? Ist jetzt
absolut
der Bereich, in dem ich da forsche, ist das gerade was die deutsche Politik gut findet? Dann gibt's Geld. Ja. Oder ist das was, wo alle sagen, nee, ne? So, du hast es ja ganz am Anfang schon angedeutet, je nachdem, was weiß ich, Erdöl oder sonst was. Und das, ne, hier in dem Podcast geht es ja um Berufsoptionen und man muss einfach wissen, für eine Familienplanung, wenn man dann vielleicht gerade plant, Kinder zu kriegen, ist es nicht so gut oder nicht so geil, wenn man nicht weiß, ob man in einem oder zwei Jahren diesen Job noch hat.
Ja.
Du hast aber auf der anderen Seite auch was gesagt, was, glaube ich, dann viele in der Wissenschaft sagen, da wird dann schon wieder was kommen, ne? Ihr findet dann was.
Ja, also ja, ich.
Aber man weiß es
nicht. Man weiß es nicht. Ich meine, also ich glaube, an zwei Stellen muss ich nochmal kurz meine eigene Aussage ein bisschen nachbessern. Und zwar, also das Erste ist, es ist auf der einen Seite nicht sehr familienfreundlich, weil man eigentlich also erwartet wird, dass man ständig umzieht und befristete Verträge hat. Auf der anderen Seite, ich kann mir keinen familienfreundlicheren Beruf vorstellen, weil zumindest in meinem Fall, ich habe das wahnsinnige Glück gehabt und habe es nach wie vor, dass ich im Prinzip sagen kann, mein Kind ist krank, ich bleib zu Hause und mein Betreuer, mein Chef, mein Vorgesetzter sozusagen sagt, ja klar, ich habe auch zwei Kinder, keine Sorge. Ob ich das Paper jetzt heute oder morgen oder in einer Woche einreiche, ist doch egal. Also insofern, das ist schon auch so, es gibt nicht so viele harte Deadlines. Muss man dazu sehen. Das kommt natürlich auch immer so auf die Arbeitsgruppenleitung an. Da gibt es sicher auch die eher Oldschool-Leute, sage ich jetzt mal, aber es werden mehr und mehr junge Leute und es wird da auch mehr und mehr Verständnis dafür geben. Und das ist auf jeden Fall super. Und dann kann es sehr, sehr familienfreundlich sein. Ja, und das Zweite, was ich so ein bisschen noch ergänzen wollte, ist natürlich, also ja, Geowissenschaften ist traditionell Erdöl, Kohle, Erdgas. Aber wir merken gerade, dass wir Geowissenschaften für alles Mögliche brauchen. Also so Sachen wie Energiespeicherung. Also diese ganzen Gasspeicher, die ja jetzt so in den letzten 2-3 Jahren sehr in den Medien waren, also wo man den Füllstand gesehen hat, das sind alles Gasspeicher, die unterirdisch sind. Das heißt, das Gas ist nicht in irgendwelchen Gasometern gespeichert, sondern der größte Teil von denen, der ist wirklich unterirdisch, entweder in großen Hohlräumen oder im Porenraum, in Gestein. Und um die zu bauen, zu planen, zu betreiben, braucht es Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler. Geothermie ist ein anderes Thema, was jetzt ja auch immer mehr aufkommt. Also das Nutzen von der Wärme der Erde. Wenn wir hier jetzt 3000 Meter runterbohren, dann haben wir so um die 100 Grad. Und das ist wunderbar, um zu heizen zum Beispiel.
Ja.
Das ist auch etwas, was gerade tatsächlich massiv ausgebaut wird, was wir auch einfach sowohl für die Unabhängigkeit vom Gasimporten als Ländern. Auch um die Klimaziele zu erreichen brauchen. Und da sind die Geowissenschaften unabdingbar. Also das ist jetzt auch wieder viel in den Medien gerade CO2-Verpressung in der Nordsee oder in der Ostsee unter Meer. Auch das klassisches Thema der Geowissenschaften. Auch Wasserstoffspeicherung unter Tage ist auch Geowissenschaften. Also tatsächlich, die Geowissenschaften sind eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man oft denkt, nämlich alt und verstaubt, sondern wahnsinnig relevant im Moment. Und,
total aktuell.
Und insofern sozusagen auch die von der Jobperspektive her, glaube ich, wenn man jetzt Geowissenschaften studiert hat, man findet schon was. Abgesehen davon, dass es eh ein MINT-Fach ist, also und damit überall irgendwie man einen Job findet.
Also ach, schön, dass du MINT sagst. Dann können wir das auch noch ganz kurz aufgreifen, weil viele kennen es, glaube ich, mittlerweile, aber eigentlich dann doch wieder nicht unbedingt. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, das ist das, was in Deutschland eigentlich ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und das ist ein Bereich, wo unheimlich viele Fachkräfte fehlen und wo wir viele Leute brauchen. Und du bist mitten im MINT.
Genau, ja.
Jetzt muss ich aber mal gerade überlegen, weil bei allem, was du gerade erzählt hast, sind mir so 3 Fragen durch den Kopf gegangen. Und ich muss mich mal eben, also die eine war auf jeden Fall, wo wir gleich nochmal drüber sprechen müssen, ist, wie das Studium abläuft und dann auch so die verschiedenen Schritte, die danach kommen. Aber ich habe vorher noch was anderes gedacht. Auf jeden Fall wollte ich dich fragen, wie sehen so Forschungsprojekte aus, wenn du daran arbeitest? Weil ich habe mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt, wenn einer wirklich so rausfährt und in irgendein Naturgebiet und dann da die Steine untersucht oder was weiß ich, in die Erde bohrt, unter der Erde sucht. Irgendwie habe ich mir jetzt sowas vorgestellt. Aber kannst du mal beschreiben, wie könnte ein Forschungsprojekt aussehen, wo du dann mit deinem Team über 2-3 Jahre dran arbeitest? Kann man das beschreiben?
Ja, kann ich ganz gut beschreiben. Das Projekt, was ich gerade mache, das ist auf 2 Jahre angelegt. Und da geht es im Prinzip darum, die Geothermie rund um München, also die rund um die Großstadt München betrieben wird, nochmal genauer zu untersuchen. Da genauer festzustellen, was das mit dem Untergrund macht. Und das sieht im Prinzip so aus, dass ich Daten bekomme. Das heißt, ich bekomme Daten aus Bohrungen. Also da gibt es, die genaue Zahl weiß ich nicht, wahrscheinlich an die 50 bis 100 Bohrungen, je nachdem wie alt die sind. Also mit Bohrungen meine ich dann wirklich, die gehen dann so 2 bis 5 Kilometer tief in die Erde runter. Mhm. Und während gebohrt wird, gibt es immer wieder bohrtechnische Tests, die gemacht werden müssen. Und es gibt dann aber auch wieder, da werden dann in dieser Bohrung, die ungefähr so, da unten ist sie so ein bisschen wie so dick, also oben hat sie einen Durchmesser wie so ein Teller, ein großer Teller. Unten hat sie so einen Durchmesser vielleicht eher wie so eine Untertasse, vielleicht ein bisschen größer als eine Untertasse. Und da werden dann verschiedene Werkzeuge, also wir nennen das Tools, das sind im Prinzip Werkzeuge runtergelassen und hochgezogen, die zum Beispiel sich den Rand der, also die Rand der Bohrung sich angucken. Und das schaue ich mir dann an, oder das haben sich in dem Fall schon Kolleginnen und Kollegen angeschaut und können dann da bestimmte Änderungen in den Gesteinen zum Beispiel, aber auch Änderungen in dem Durchmesser von der Bohrung sich angucken. Und das dann sozusagen kartieren und sagen, aha, in dieser Tiefe gibt es also so und so eine Änderung. Und diese ganzen Daten laufen dann bei mir zusammen in dem Fall und ich stecke das dann alles in ein Modell. Und das Modell ist rein im Computer. Also das Modell ist in dem Fall ein Gedankenmodell sozusagen oder ein Computermodell, wo ich das dann mit die ganzen Daten sozusagen zusammenfließen und dann versuche ich eben, den Untergrund mir so darzustellen oder den Untergrund so zu verstehen, dass der mit den ganzen Daten übereinstimmt. Und dann zu sagen, okay, also dieser Datenpunkt, den muss ich mir nochmal angucken, weil da stimmt irgendwas nicht. Der passt hier einfach nicht. Oder ist es wirklich eine Anomalie, also etwas Ungewöhnliches, was an der Stelle ist? Das kann auch ein Ergebnis sein. Und das ist sozusagen etwas, was ich, wie so ein Projekt dann aussieht. Das geht dann auch noch weiter. Also ich werde dann auch noch nachher rechnen, was passiert, wenn jetzt da das Wasser mit der bestimmten Temperatur entnommen wird und an einer anderen Stelle das Wasser wieder reingepumpt wird, was kälter ist. Das wird dann auch noch, rechnet dann der Computer auch noch. Diese Rechnungen an sich, die dauern dann immer unterschiedlich so zwischen ein paar Stunden und ein paar Tagen. Dauert so eine Rechnung dann und da werde ich teilweise noch viel laufen lassen. Das werde ich diesmal wahrscheinlich auch auf einem Computercluster machen. Also jetzt nicht direkt ein Höchstleistungsrechner, aber schon, wo dann deutlich viele Rechner, also was anderes als so ein Laptop, sagen wir so. Also schon ein ziemlich gutes Cluster nennt man das dann an Rechnern. Mhm. Und dann werde ich sozusagen das, was ich dabei rausgefunden habe, werde ich dann mir anschauen, mit dem, was beobachtet wird, vergleichen und dann darüber Publikationen schreiben, also Artikel schreiben und das dann veröffentlichen. Und am Ende muss ich dann auch noch einen Bericht schreiben über das Forschungsprojekt, sozusagen für den Geldgeber.
Die das Geld gegeben haben.
Genau, die müssen dann auch natürlich, wollen auch wissen, was ich gemacht habe und dass das Geld gut angelegt wurde.
Ja, aber dann gut, dass du das jetzt nochmal so erklärt hast, weil dann verstehe ich auch, warum du sagtest, dass du jetzt zum Beispiel nur am Schreibtisch sitzt und dass es theoretisch auch mal egal ist, wenn du mal einen Tag dich krank melden musst oder so, weil die Daten, die werden in anderen Kontexten vielleicht auch automatisch erhoben, was weiß ich,
genau,
bei anderen Projekten oder so. Und du kriegst dann über dein Projekt aber Zugriff drauf und machst was draus sozusagen.
Ganz genau, ja. Also diese Analyse und die Interpretation danach, also was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Das ist ein großer Teil der Arbeit auch. Die Analyse an sich und schöne bunte Bilder kann man immer machen, aber dann wirklich sich zu überlegen, ja, was bedeutet das und dann rausfinden, ob das jetzt sinnvoll ist, das ist dann sozusagen das, was die Arbeit dann auch oft ausmacht.
Das ist Wissenschaft.
Das ist die Wissenschaft, ja.
Und ich glaube, daher kommt auch dieser elitäre, diese Vorstellung, weil das, in der Hinsicht denke ich dann schon auch wieder, ihr müsst schon ganz schön intelligent sein, weil ich sag mal, irgendwie Daten lesen und sehen ist das eine, aber was draus interpretieren ist ja das, was wirklich Hirn braucht.
Ja und ja. Also nein, ja und nein. Es ist, die Interpretation passiert sehr viel auch während der Arbeit. Also man hat schon auch, wir nennen das dann eine Arbeitshypothese. Also wir haben eine Idee, was wir zeigen wollen und haben eine Idee, wie etwas funktioniert und glauben an diese Idee, weil wir das halt aus Erfahrung auch irgendwo, ne? Und dann müssen wir es halt zeigen anhand von Daten. Und dann so und so oft passt und wir sagen, ja super, und jetzt haben wir die Daten und können das wirklich endlich mal zeigen. Und so oft werden wir dann auch von den Daten total überrascht und dann kommt was ganz anderes raus und wirft. In beiden Fällen ist es so, dass wir am Ende mehr Fragen haben als davor, aber auch einen Schritt weiter sind.
Ja, deswegen hört Forschung auch niemals auf, ne? Weil eigentlich jede neue Erkenntnis wirft wieder neue Fragen oder Ideen auf.
Ja, genau.
Und deswegen leuchtet mir auch diese Diskussion zu dem Postdoc oder Junior-Professor und sowas auf, weil man braucht irgendwo in gewissermaßen einfach auch Erfahrung, um Dinge einordnen zu können, Dinge relativieren zu können. Deswegen hat man, glaube ich, auch immer dieses Bild von den alten Professoren, weil das, je mehr Wissen, umso mehr kann man Dinge vielleicht auch einschätzen.
Ja, ne? Also da muss ich auch ganz klar sagen, ich möchte nicht gegen die alten Professoren irgendwie wettern oder irgendwas sagen. Ich habe schon mehrmals erlebt, dass sich alte, erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Vortrag angehört haben, auch von mir irgendwas gelesen haben und gesagt haben, ich habe nicht wirklich Ahnung, was du da gerade gemacht hast, aber irgendwas stimmt da nicht. Und sie hatten immer recht. Sie hatten einfach immer recht. Und sie haben einfach gesagt, also das an dieser einen Stelle, das muss doch irgendwie anders sein. Das macht doch einfach so ganz logisch so nicht Sinn. Und dann kann man nur sagen, ja, stimmt, ich guck's mir nochmal an. Ja. Diese Erfahrung ist unglaublich wichtig und deswegen ist es durchaus sinnvoll, da unterschiedliche Institutionen auch mal zu besuchen. Ja.
Und ins Ausland mal zu gehen, ne? Also alles, was so den Horizont erweitert. Ne? Aber dann lass uns doch mal da auch noch einsteigen. Wie ist denn das Studium jetzt in deinem Fall vielleicht wirklich auf Geowissenschaften bezogen abgelaufen? Also irgendwie hast du mal, oder fangen wir davor an, wie bist du darauf gekommen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es nämlich selber gar nicht so genau erklären, wie ich darauf kam. Ich habe mich belesen so ein bisschen, was es an Studiengängen gab, und durch alle Berufswünsche hindurch hat sich eigentlich durchgezogen, dass ich immer schon Karten sehr gerne mochte. Also ich habe immer gerne im Atlas geblättert und mir Karten angeschaut, und irgendwie war dann so Geo mit der Erde, was so damit zu tun hat, fand ich dann, klang spannend. Und dann war Geowissenschaften oder Geologie in dem Fall, klang dann am spannendsten. Und dann habe ich das halt angefangen zu studieren, und das hat mich dann mehr und mehr begeistert. Auch wenn es am Anfang schon durchaus auch manchmal Durchhänger gab. Aber ich habe dann mein Zuhause so ein bisschen mehr in der Geophysik gefunden, würde ich mal sagen. Also gerade dieses wirklich Steine sich anschauen und so, das war und ist nichts für mich. Aber dieses bisschen physikalischere, bisschen sortiertere auch, ist dann das, was mir mehr gefällt und was mir nach wie vor sehr, sehr gut gefällt.
Das heißt, das hast du im Studium dann auch so ein bisschen für dich rausgefunden. Also wie hieß das Studienfach, was du im Bachelor angefangen hast?
Ja, Bachelor.
Bachelor, ja, ne? Hast du im Bachelor angefangen?
Geologie. Also ich habe Geologie angefangen.
Geologie
oder Geowissenschaften heißt je nach Uni ein bisschen unterschiedlich, aber da kann man sich auch von Anfang an gleich so ein bisschen spezialisieren, ob man eher so Richtung chemisch-biologisch oder mathematisch-physikalisch vielleicht oder eher so physikalisch gehen möchte. Ich habe tatsächlich erstmal mit chemisch-biologisch gemacht, weil ich gesagt habe, so Mathe und so ist mir nichts, aber habe dann da irgendwann schon festgestellt, nee, also eigentlich ist es mir doch lieber, wenn es ein bisschen mathematischer ist und so. Genau, aber im Prinzip das Grundstudium ist immer das Gleiche. Also am Anfang muss man so ein paar, lernt man halt diese ganzen Grundprozesse, was gibt's, wie ist die Erde aufgebaut, worum geht's eigentlich? Weil Geologie, also wirklich die Geologie, nicht die Geografie, ist ja etwas, was man in der Schule nicht hat. Ja. Also das ist auch etwas in der Geografie, in der Erdkunde hat man in der Schule schon ja auch mal so ein bisschen was über Erdbeben und dass es Kontinentalplatten gibt und so, aber so richtig tiefer geht man da, steigt man da nicht ein. Und das ist so ein bisschen, wo man sich, ja, wo sich viele Leute auch gar nicht so was drunter vorstellen können erstmal.
Ja, da muss ich tatsächlich auch kurz nachfragen. Also wirklich für Dummies erklärt, Geografie und Geologie, der Unterschied.
Geografie hat mit allem, was mit dem Menschen auf der Erde zu tun hat, zu tun. Und okay. Geologie ist eher das, also hat nicht mehr mit dem Menschen zu tun. Also
das darunter, was davon
also schon durchaus ist. Auch der Einfluss des Menschen, aber
ja.
In der Geografie geht es wirklich darum, eher so Richtung Stadtplanung, Landschaftsplanung, okay. Wie man, ja, wie sozusagen der Mensch, die Menschheit auf dem Planeten lebt. Also ich finde diese Beispiele, die mir so aus dem Geografieunterricht einfallen, also wie sind ja immer diese Wirtschaftskarten. Also warum zum Beispiel gibt es oder es gibt in diesem Bereich Kohlevorkommen und deswegen werden diese bestimmten Wasserwege und Seewege ausgebaut und es gibt da dann einen großen Hafen und da einen anderen großen Hafen und hier wird die Kohle verschifft oder sowas.
Ja, leuchtet ein. Das ist vom Menschen dann.
Hier ist ein Naherholungsgebiet. Deswegen brauchen wir da, gibt es da einen starken Pendlerströme am Wochenende oder so. Also so, das ist Geografie. Und Geologie ist dann halt eher, ja, warum ist denn da jetzt gerade so ein schöner See? Mhm. Ach, das liegt daran, dass da drunter ein Tonstein ist, der das Wasser hält. Ja, so ungefähr.
Ja. Ah ja, 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 doch. Also total, vor allen Dingen das letzte Beispiel hat es jetzt für mich noch mal greifbarer gemacht. Ja. Okay, und dann Bachelor, Master, da lernt man dann wirklich das Wissen einfach dazu. Wie ist die Erde aufgebaut und warum und was weiß ich. Das, was andere Wissenschaftler schon davor stellen.
Genau, also das fängt an im Bachelor wirklich so mit ganz grundlegenden Dingen, Plattentektonik, dass man das alles mal gehört hat. Was sind so verschiedene Gesteine, in welchen Tiefen gibt es was für Gesteine, was weiß man da schon? Das ist sozusagen so ein Schnelldurchlauf. Es gibt dann auch noch so Sachen wie Geochemie, Hydrogeologie, also alles, was mit Wasser zu tun hat, also Grundwasser, aber eben auch tieferes Wasser, Paläontologie natürlich, also alles, was mit Ammoniten, aber eben auch Dinosauriern zu tun hat. Und so, also da hat man sozusagen so einen Überblick bekommen und über viele dieser unterschiedlichen Vertiefungsfächer, die es dann später gibt. Und im Prinzip ist am Ende vom Bachelor, schreibt man eine Bachelorarbeit. Das heißt, das ist nochmal sozusagen, je nach Uni, so 30 bis 60 Seiten Arbeit. Und da sucht man sich dann schon so eine Richtung, die einem gut gefällt. Und sei das jetzt eben irgendwas mit, dass ich eine Bachelor-Kartierung wirklich mache. Also ich gehe irgendwo hin und schaue mir da die Gesteine in den Aufschlüssen an und dann versuche ich herauszufinden, wie denn das Gestein im Untergrund hier liegt. Das wäre die ganz klassische Geologie. Oder eben ich werte irgendwelche Daten aus Seismometern aus, also Erdbeben, Erdbewegungen, Erdbebendaten. Oder ich stehe im Labor und untersuche verschiedene Grundwasser auf die chemische Zusammensetzung oder so. Also das ist sozusagen die Bachelorarbeit. Und dann im Master kann man sich dann schon nochmal mehr spezialisieren. Manche Leute gehen dann auch im Master in eine spezielle andere Uni nochmal, weil sie sagen, genau da ist das Fachgebiet, was mich am meisten interessiert, jetzt besonders stark vertreten. Genau, und dann im Master hat man dann auch nochmal schon nochmal vertiefende Kurse, die sind dann oft auch ziemlich klein. Also da sind dann, also bei mir im Master waren wir dann so zwischen 4 und 8 oder 9 Leuten.
Krass.
Das ist dann schon sehr intensiv. Ja, und dann lernt man da eben dann nochmal tiefergreifende Methoden kennen und wird dann langsam in der Arbeitsgruppe auch irgendwo integriert. Das heißt, normalerweise arbeitet man dann so ein Jahr oder ein halbes Jahr offiziell, aber oft dann, wenn man das möchte, auch ein bisschen länger an eben einer Masterarbeit, dass man da wirklich Daten dann aufnimmt, interpretiert und darüber dann eine Arbeit schreibt. Und das ist dann sozusagen, das ist dann ein Teil des Abschlusses. Und was ich dann noch vergessen habe, natürlich zu sagen, ist, die Exkursionen kommen noch dazu. Also Unternehmungen sozusagen in den Semesterferien, teilweise dann auch ins Gelände. Kann dann sein, kann dann sein, dass man sehr unterschiedliche Sachen macht. Kommt dann auch wieder auf die Uni an und auch auf die Studienrichtung, ob man dann wirklich halt von Aufschluss zu Aufschluss tingelt und sich die Gesteine anguckt oder ob man dann in verschiedene Bergwerke zum Beispiel reingeht oder so. Also da gibt's dann durchaus echt spannende Angebote, wo man sich Dinge anschauen kann, die man sonst so nicht zu sehen bekommt. Also.
Erklär mal ganz kurz, was ist ein Aufschluss? Das hast du jetzt
ein Aufschluss gesagt. Ein Aufschluss ist immer, wenn man Gesteine an der Oberfläche sieht.
Okay, wo was quasi erforscht wird und reingegangen wird in die Erde sozusagen.
Nee, und auch ganz, wenn irgendwo ein Stein zu sehen ist, ist das ein Aufschluss. Also wenn irgendwo ein Stein und nicht Erde sozusagen. Also jeder Berg, wo man Felsen sieht, ist ein Aufschluss.
Okay, das heißt, wenn ich im Sommer eine Alpenüberquerung mache, dann sehe ich viele Aufschlüsse.
Ja. Aber auch wenn man zum Beispiel eine Straße entlang fährt und durch einen Einschnitt durchfährt, dann gibt's dann auch oft Straßenaufschlüsse, heißt das dann. Wenn man dann wirklich Felsen an der Seite sieht, dann ist das ein Straßenaufschluss.
Interessant. Vielleicht können wir davon auch ein Foto dabei packen.
Ja, muss ich mal gucken, ob ich eins finde, aber ja. Ja, genau. Also im Prinzip, das ist einfach nur ein schickes Wort für, da ist ein Stein.
Okay, aber da gibt es dann Exkursionen hin und dann guckt man sich das wirklich mal in der Praxis an, was man vorher
genau,
in der Theorie gelernt hat.
Und oder halt auch in Untertagelabore oder so. Also es gibt sehr viele spannende Sachen, die man sich dann angucken kann.
Ja. Super cool,
und,
ja.
Genau, und das ist sozusagen das Studium an sich, das erstmal das Studium. Und danach ist man dann Geologin, Geologe oder Geowissenschaftlerin, Geowissenschaftler. Und um aber wirklich in die Wissenschaft zu kommen, muss man dann noch eben diese Promotion machen danach.
Okay,
den Doktor, genau. Das heißt, das ist nochmal normalerweise so an die 3 Jahre. Und das ist jetzt in den Geowissenschaften oder in den meisten MINT-Fächern, was wir ja auch schon hatten, also mathematisch-technische, naturwissenschaftliche Fächer, ist es dann in einem Projekt oft und da wird man dann auch schon bezahlt. Das ist dann keine volle Stelle, sondern zwischen 50% und 75%, bei den Ingenieuren tatsächlich manchmal auch volle Stellen, wo man dann bezahlt wird für diese Forschung, die man macht und am Ende dann eben nochmal eine Arbeit schreibt, die dann durchaus auch länger sein kann.
Und die man, wo man vielleicht auch Erkenntnisse draus dann veröffentlicht, oder? Damit man schon mal in dieses Veröffentlichen
kommt. Ja, genau. Also da sprichst du ein super Thema an. Früher war es so, dass man eine sogenannte Monographie geschrieben hat, also ein Buch geschrieben hat. Das war dann eine Doktorarbeit. Und das macht heutzutage, machen das nur noch die wenigsten, weil wer liest ein ganzes Buch? Das heißt, heutzutage werden kumulative Arbeiten geschrieben. Im Prinzip heißt es nur, ich veröffentliche 2, 3, 4 Paper oder Publikationen in Zeitschriften, die sind dann schon begutachtet und die klebe ich dann sozusagen hintereinander, schreibe davor noch eine Einleitung und einen Schluss, eine Zusammenfassung, diskutiere das nochmal ein bisschen und das ist dann meine Promotion. Das ist dann meine Arbeit.
Okay, also man hätte auch ein Buch schreiben können, aber muss dann doch kompakter irgendwie sein oder?
Ja.
Mehr in Häppchen, ne?
Ja, also vor allem, weil die Publikationen, die werden einfach gezählt und je mehr man hat, desto besser im Prinzip. Also das ist sozusagen die Währung. Das ist unsere Währung. Je mehr Publikationen man hat, desto besser. Es ist Quatsch an vielen Stellen, weil manche Leute fangen an, einfach jeden Blödsinn zu publizieren, aber So ist es leider im Moment. Und ja.
Ja. Ja, ist okay. Jede Disziplin hat so ihre eigenen Logiken, die man
ja.
auch schon
genau.
hinterfragen darf.
Genau. Aber okay. Also diese Zeit der Promotion ist eigentlich sehr schön, weil man da noch, man verdient schon Geld, ist aber noch sehr frei, wird dann auch durchaus mal geht dann auf Konferenzen, stellt da die Arbeiten vor. So, das ist schon eine schöne Zeit. Und danach ist sozusagen der Punkt, wo man so ein bisschen sagt, so, okay, hey, willst du jetzt wirklich in die Wissenschaft? Willst du dir diese ganzen unbefristeten Verträge ans Bein binden? Oder sagst du nicht, hey, ich gehe jetzt irgendwo in die Wirtschaft und habe da eine feste Stelle? Das ist sozusagen nach der Promotion ist dann ein großer Absprungpunkt, wo viele Leute dann sagen, ja, nee, also das war jetzt eine tolle Zeit und ich gehe jetzt aber doch. Und das kann man auch niemandem verdenken. Also das ist, kann ich absolut verstehen, jede und jeder, die das machen. Und gleichzeitig ist es auch alle schön für Leute, die da bleiben. Aber es ist halt auch einfach, je weiter es nach sozusagen, je länger man dabei bleibt, desto weniger Stellen gibt es auch einfach. Also sozusagen, je weiter man...
Weil man dann...
Nach oben klingt jetzt blöd. Also je länger man in dem Betrieb bleibt, desto weniger Leute gibt es, die genauso lange schon da sind. Ja.
Ja. Und vielleicht kannst du das noch kurz ein bisschen erklären, wenn jetzt also die Frage ist, weiter Wissenschaft, da würde ja dann auch irgendwie Professur kommen, habe ich vorhin verstanden. Oder wenn man sagt, man geht Richtung Wirtschaft, was wären so Jobs oder Bereiche, wo Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler dann arbeiten könnten?
Also das Klassische ist irgendwie im Rohstoffbereich natürlich. Jetzt nicht mehr so gefragt und tatsächlich auch von den Stellen her gibt es nicht mehr so viel, so wie ich das verstanden habe. Eher, also Geothermie ist gerade in Deutschland, da gibt es viele Stellen tatsächlich, also Erdwärme, aber auch tatsächlich Endlagersuche. Also die Suche nach einem atomaren Endlager, das ja unter Tage, also unter der Erde sein soll, ist eine geowissenschaftliche Fragestellung und auch tatsächlich sehr spannend. Und ich war da auch schon mehrmals in Projekten dazu tätig und finde das gerade, weil das so ein kontroverses Thema ist, sehr spannend, weil auf der einen Seite natürlich irgendwie, also ich finde Atomenergie persönlich jetzt auch schwierig und ja, solange man nicht weiß, wohin mit dem Müll, auch nicht so toll. Und gleichzeitig sage ich sozusagen aus der anderen Perspektive, sage ich jetzt, also wir brauchen das sicherstmögliche Endlager. Und dafür ist das sozusagen eigentlich ein Thema, also dafür zu arbeiten ist jetzt gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, weil man einfach dafür sorgen kann, dass das Endlager nachher wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien ausgesucht wird, sicher ist, so sicher wie möglich halt ist. Und insofern ist das auch ein großer Bereich, wo gerade viele, viele Stellen es gibt. Ansonsten gibt es natürlich auch die Landesbehörden, also jedes Bundesland hat sozusagen eine geowissenschaftliche Behörde, die sich mit so Sachen auseinandersetzt wie Grundwasser. An welchen Stellen darf wer bohren? An welchen Stellen darf ein Bergwerk eingerichtet werden? Darf ein Bergwerk expandieren? Also darf das größer werden? Da gibt's Stellen, also sozusagen auch in der Verwaltung dann einfach. Ja, und ansonsten gibt's schon auch jetzt auch gerade viele Start-up-Unternehmen, die eben die seltene Erden, Rohstoffe und so suchen. Ne?
Ja, Richtung Nachhaltigkeit vielleicht irgendwelche Ideen haben und da auch eure Kompetenzen quasi gebrauchen können.
Also das jetzt tatsächlich aus einer sehr eher der geophysikalischen Perspektive, gerade wer Geochemie, also eher so im Labor war, da sind natürlich, dann stehen auch andere chemische Firmen und so stehen da einem dann offen.
Also ein ganz breites Feld. Es ist nicht so, dass wenn man da jetzt sich für den Bereich entscheidet, dass man dann nur das eine macht oder dass wenn man wissenschaftlich startet, dass man dann für immer im Hochschulbetrieb gefangen ist, sondern da gibt es schon noch verschiedene Möglichkeiten.
Ja, also würde ich sagen, momentan nicht. Also momentan ist die Stellenlage schon so, dass man eigentlich sagen würde, man findet danach einen Job. Und auch Leute aus den Wissenschaften kommen auch da wieder raus, wenn sie das nicht mehr wollen.
Da verändert sich ja sowieso viel in der Arbeitswelt, dass auch wenn man nicht hundertprozentig dann in irgendeinen Job passt oder so, aber dass man sagen kann, ihr habt ja auf jeden Fall, haben wir vorhin gesagt, diese analytischen Kompetenzen, Interpretationskompetenzen, einen gewissen Blick für irgendwie das große Ganze. Also ich glaube, da ist einfach die Zeit heute auch eine andere, dass man da auch dann irgendwo mit unterkommt.
Genau, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh, schlechte Chancen.
Ja.
Also das definitiv nicht.
Und es ist ja eh, also was ich so raushöre, wenn man in diesem Bereich, in dem du da, den du für dich gewählt hast, den wählt man vielleicht, weil man da so eine Liebe für hat, für dieses Fach, für diese Thematik. Und dann hat man vielleicht auch wirklich Bock, den wissenschaftlichen Weg einzuschlagen. Ne? Also Ja,
also ich glaube tatsächlich, eigentlich alle Leute, die länger in der Wissenschaft bleiben, haben eine gewisse Begeisterung für das Thema oder sollten es haben. Ansonsten weiß nicht, warum man sich das. Ja, sonst würde man sich das nicht antun. Also das klingt jetzt wieder schlimmer, als es ist, aber es ist wunderbar, aber es ist sozusagen einfach von dem, wer dafür brennt für etwas. Für die Leute ist das und die werden dabei glücklich. Genau, also so glaube ich, kann man sagen. Ja.
Das ist doch eigentlich auch ein gutes Schlusswort. Also ich habe wieder total viel daraus mitgenommen. Ich finde super, dass du uns einfach auch erklärt hast, was Wissenschaft bedeutet, was es bedeutet, in der Wissenschaft tätig zu sein. Und dann noch ganz besonders eben dein Feld der Geologie, der Geowissenschaften. Jetzt hätte ich fast Geografie gesagt. Das wäre schlecht.
Das bitte nicht, nein.
Und ich hoffe echt, dass ich noch mehr Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen hier einladen kann, weil ich finde es jetzt echt interessant, da auch einfach noch aus anderen Bereichen mal was zu hören. Also mich hast ein bisschen angepiekst mit deinem Bereich.
Ja, das freut mich. Also es freut mich, hier Gast gewesen zu sein. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Also ich kann auch nur allen, die jetzt da Interesse haben, empfehlen, sich einfach mal ein bisschen umzuhören an Unis oder Forschungseinrichtungen. Einfach mal ein bisschen gucken. Gibt's auch schon, also im Internet findet man schon auch einige Sachen, glaube ich, die dann ganz spannend sind. Und es ist faszinierend, einfach über die Erde was zu erfahren und was zu lernen.
Das ist Ding, ne? Es ist allgegenwärtig.
Richtig, richtig, ja. Und man bekommt für manche Dinge bekommt man schon auch einen anderen Blick dann. Dass man,
ja, das glaube ich. Ja, cool. Also dann dir vielen, vielen herzlichen Dank und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Und wenn sich bei euch Fragen ergeben haben, dann schreibt mir gerne bei Instagram. Dann darf ich bestimmt an Moritz nochmal rantreten.
Natürlich, klar.
Oder andere Fragen. Super. Dann würde ich sagen, ich wünsche dir und euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend und wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.